Weißt du, wenn dein Rechner so komplett abschmiert und du alles neu aufsetzen musst, da gibt es ja diese absolute Klarheit.
Oh ja, der gefürchtete Bluescreen.
Genau, du klickst auf Werkseinstellungen zurücksetzen, der Bildschirm wird schwarz und zack, das System startet bei Null.
Ein sauberer Schnitt. Alles Alte wird gnadenlos gelöscht.
Richtig. Nichts vom alten Datenmüll bleibt übrig. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Menschheit laut unseren ältesten Texten ihren ultimativen, System-Reboot erlebt hat.
Die große Sinnflut.
Ganz genau. Dann ist da absolut nichts sauber oder technisch. Wir blicken da auf eine Geschichte, die ziemlich trübe Gewässer aufweist, um es mal so zu sagen.
Definitiv trübe.
Und genau deshalb tauchen wir heute in dieser Erkundung ganz tief in eine faszinierende Vorlesung des Theologen Robert Vannoy ein. Es geht um alttestamentliche Geschichte und genau diesen massiven historischen Neustart.
Mhm. Das ist ein extrem spannendes Feld.
Ja, total. Wir legen quasi Genesis 6 bis 9 direkt neben uralte mesopotamische Mythen. Und wir schauen uns an, was passiert, wenn die Menschheit völlig neue Spielregeln für eine traumatisierte Welt aufstellen muss.
Und wir stoßen dabei auch auf einen folgenschweren antiken Fluch. Einen, der, und das ist echt wichtig, Jahrtausende später auf einem anderen Kontinent für extrem dunkle Zwecke missbraucht wurde.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das ist ja ein riesiges Thema.
Absolut. Diese Gegenüberstellung der Quellen zwingt uns, unsere eigenen archaischen Denkweisen kritisch zu hinterfragen. Es geht hier nicht nur um das, was schwarz auf weiß geschrieben steht.
Sondern?
Es geht darum, wie diese alten Erzählungen strukturiert sind. Wie sie über Kontinente wandern, sich anpassen und letztendlich fundamentale Konzepte unserer heutigen Zivilisation geprägt haben.
Also gut, dann lass uns direkt mit den Bauplänen für die Apokalypse anfangen. Auf der einen Seite die Arche Noah, auf der anderen die mesopotamischen Megaschiffe.
Ein fantastischer Vergleich.
Wenn man diese Texte nebeneinander legt, fällt einem sofort auf, wie unfassbar detailliert, aber in sich auch widersprüchlich diese frühen Überlieferungen sind. Ich meine, die architektonische Grundstruktur ist ja verblüffend identisch.
Genau. Eine höhere Macht ist wütend, beschließt, alles mit Wasser auszulöschen.
Und wählt einen einzigen Typen aus, der ein gigantisches Schiff bauen soll.
Für den biologischen Neustart, ja. Aber sobald man die Lupe herausholt, driften diese Welten komplett auseinander.
Total. Fangen wir mal bei den Namen an.
Was hier wirklich faszinierend ist, sind genau diese Details. Im mesopotamischen Raum finden wir in der sumerischen Version einen Helden namens Ziusudra. Im Gilgamesch-Epos heißt er Utnapishtim.
Utnapishtim. Okay.
Und in einer anderen Quelle Atrahasis. Auf der biblischen Seite steht Noah. Und das Entscheidende ist, es gibt nicht die geringste etymologische, also sprachhistorische Verbindung zwischen dem hebräischen Noah und diesem babylonischen Namen.
Die haben also sprachlich gar nichts miteinander zu tun.
Nichts. Völlig unterschiedliche Wurzeln.
Wahnsinn. Und noch krasser wird es ja bei der Passagierliste. Die Arche Noah ist eigentlich ein sehr intimes, fast klaustrophobisches Szenario. Noah nimmt ja wirklich nur seine direkte Familie mit.
Seine Frau, drei Söhne und deren Frauen.
Genau, exakt 8 Personen. Eine winzige biologische Kerngruppe. Aber, und das finde ich so irre, wenn wir ins Gilgamesch-Epos schauen, wen Utnapishtim alles einpackt, das ist eine völlig andere Hausnummer.
Oh ja, er nimmt nicht nur die weite Verwandtschaft mit,
sondern enge Freunde, alle spezialisierten Handwerker und, halte dich fest, sogar einen namentlich genannten Bootsmann.
Ja, Puzur Amuri heißt der Gute.
Krass, das ist ja kein verzweifeltes Rettungsboot mehr, das ist eine schwimmende Kleinstadt. Warum dieser massive Unterschied?
Das führt uns direkt zum Kern der Textanalyse. Es offenbart die völlig unterschiedlichen Prioritäten der jeweiligen Kulturen. Bei Noah geht es primär um eine moralische Auswahl.
Weil die Welle zu verdorben war.
Genau. Noah wird gerettet, weil er in den Augen Gottes gerecht ist. Es ist ein ethischer Neuanfang. In Mesopotamien hingegen waren die Götter oft einfach genervt vom Lärm der Menschen.
Ernsthaft?
Sie fanden es einfach zu laut.
Ja, buchstäblich. Utnapishtims Aufgabe war es daher, weniger eine moralische Reinheit zu bewahren, sondern vielmehr die technologischen und kulturellen Errungenschaften zu retten.
Ah, deshalb die Handwerker.
Richtig. Er rettet die Struktur der Gesellschaft, das angesammelte Wissen, nicht nur die Biologie.
Das ergibt absolut Sinn. Es ist der Unterschied zwischen dem Retten der menschlichen Hardware und dem Retten der kompletten Software inklusive aller Programme.
Sehr schöner Vergleich. Aber mein absolutes Lieblingsdetail ist der Vogeltest. Die Flut ist da, das Wasser steht hoch, man sucht verzweifelt nach Land.
Die Vögel als gefiederte Aufklärungsdrohnen.
Genau. Bei Utnapishtim gibt es genau 3 Freilassungen, bei Noah sind es 4. Und Alexander Heidel, der das Gilgamesch-Epos intensiv studiert hat, macht hier eine brillante Beobachtung.
Heidel argumentiert, dass Utnapishtim bei der Auswahl einen handfesten, logischen Fehler macht.
Weil er zuerst die Taube schickt, oder?
Genau, Utnapishtim lässt eine Taube frei, dann eine Schwalbe und ganz zum Schluss den Raben. Noah macht es umgekehrt. Er schickt ganz zu Beginn den Raben los und danach erst die Taube.
Ist das nicht so, als würde man bei einem Testflug direkt nach einem gewaltigen Hurrikan zuerst das zerbrechliche Leichtflugzeug vorausschicken, anstatt der gepanzerten Drohne?
Absolut.
Ich meine, biologisch gesehen ist der Rabe ein Aasfresser, ein zäher Überlebenskünstler. Der kann auf schwimmenden Kadavern oder Baumstämmen landen.
Der kommt mit der Verwüstung klar.
Eben. Die zarte Taube braucht trockene Täler und kleine Körner. Die schickt man logischerweise erst, wenn die Natur sich erholt. Noahs Reihenfolge hat also eine strikte biologische Logik.
Und Utnapishtims Reihenfolge wirkt verdreht.
Ja, total unpraktisch. Wie verändern solche ornithologischen Diskrepanzen unsere Sicht auf die Texte?
Sie sind der stärkste Indikator, dass wir es mit literarischen Traditionen zu tun haben, die sich unabhängig voneinander entwickelt haben.
Also kein blindes Abschreiben.
Wenn der ältere Utnapishtim-Bericht die makellose Urquelle wäre, warum enthält er dann so einen eklatanten Fehler in der Naturbeobachtung? Diese Details entkräften die Idee eines simplen Kopierens völlig.
Womit wir direkt vor der großen Preisfrage stehen. Wenn wir diese massiven Parallelen sehen, Schiff, Flut, Vögel, drängt sich die Frage auf, wer hat von wem abgeschrieben?
Wir suchen da immer sofort nach Kausalität. Es gibt dazu 3 Theorien. Theorie 1: Mesopotamien hat aus einer noch älteren protosemitischen Quelle geschöpft.
Warte, aber der babylonische Text ist von etwa 2000 vor Christus und Moses Text aus der Bibel wird auf 1200 bis 1400 vor Christus geschätzt. Mein erster Gedanke ist, Babylon ist älter, also ist Babylon das Original.
Genau das ist der logische Fehlschluss, vor dem Albert Clay in seiner Forschung warnt.
Wie meinte das?
Clay nutzt in The Origin of Biblical Traditions eine geniale Analogie. Stell dir vor, Archäologen graben in 2000 Jahren in den Ruinen von Berlin eine deutsche Übersetzung von William Shakespeare aus.
Okay.
Es ist das älteste erhaltene Dokument eines Shakespeare-Textes weltweit. Beweist das nun, dass Shakespeare ein deutscher Autor war?
Nein, natürlich nicht. Das ist ein super Bild.
Es beweist nur, dass es das älteste erhaltene physische Dokument ist. Das Alter des Mediums ist nicht das Alter des Inhalts. Clay geht davon aus, dass das Gilgamesch-Epos ursprünglich eine westsemitische Legende war, die später in Mesopotamien akkadisiert wurde.
Also quasi wie Hollywood, das einen europäischen Film nimmt und ein amerikanisches Remake daraus macht.
Exakt so.
Okay. Theorie 2 behauptet dann, die Hebräer hätten einfach von Babylon kopiert. Aber da greift ja Heidels Argument mit den Vögeln wieder. Das Skelett ist gleich, aber das Fleisch der Geschichte ist zu unterschiedlich.
Richtig. Und das führt uns zu Theorie 3 von Rath. Er postuliert, dass beide von einer gemeinsamen, sehr frühen Quelle abstammen. Möglicherweise ein realer, historischer Kataklysmus.
Und da wird es ja oft kontrovers. Konservative Denker nehmen die Tatsache, dass wir Sintflutgeschichten in Australien, Asien und Südamerika finden, als Beweis für eine globale Flut.
Ja, aber hier schalten sich die Anthropologen ein und mahnen zur Vorsicht wegen eines Phänomens namens Diffusion.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Erklär das mal genauer.
Anthropologen verweisen da gern auf das Märchenmotiv vom magischen Flug. Das ist eine antike Story, die weltweit existiert. Ein Held flieht vor einem Monster und wirft Gegenstände hinter sich.
Also er wirft was hin und es passiert was Magisches?
Genau. Er wirft einen Stein, daraus wächst ein unüberwindbares Gebirge. Er wirft einen Kamm, daraus wird ein dunkler Wald.
Ah, okay.
Diese extrem spezifische Geschichte taucht in Europa auf, bei indigenen Stämmen in Nordamerika, in Afrika, sogar in Indonesien. Beweist das nun, dass in der Prähistorie überall Berge aus Kämmen wuchsen?
Eher unwahrscheinlich. Das ist ja im Grunde die antike Version von urbanen Legenden oder Internet-Memes.
Richtig. Es beweist, dass Menschen gute Geschichten lieben und durch kulturellen Austausch weitergeben.
So wie diese Gruselgeschichten, die angeblich in New York, Tokio und Berlin exakt so passiert sind. Das Narrativ ist einfach zu fesselnd. Die Diffusion der Flutgeschichten zeigt uns also vor allem antike Netzwerkeffekte. Storytelling, das viral ging.
Genau das. Es schließt eine tatsächliche lokale Flut am Ende der Eiszeit nicht aus. Aber der Erfolg der Story ist kein Ersatz für geologische Fakten.
Okay, das Wasser zieht sich also zurück. Die Welt steht am Nullpunkt. Wenn wir uns die Regeln dieser neuen Zivilisation ansehen, Genesis 9. Gott sagt wieder, seid fruchtbar und mehret euch.
Aber die Atmosphäre ist jetzt eine völlig andere. Die Herrschaft über die Tiere wird erneuert, aber der Text sagt explizit, dass nun Furcht und Schrecken zwischen Mensch und Tier herrschen.
Das absolute Vertrauen aus dem Garten Eden ist weg.
Ja, und der Mensch darf jetzt ausdrücklich Tiere essen, aber mit einer Einschränkung. Man darf das Fleisch essen, aber nicht das Lebensblut.
Warum ausgerechnet Blut?
Wenham, ein anerkannter Kommentator, spekuliert hier: Erstens soll es die Ehrfurcht vor dem Leben aufrechterhalten. Man darf nicht abstumpfen. Zweitens nimmt es das spätere levitische Gesetz vorweg, wo Blut eine sühnende, heilige Funktion hat.
Weil das Leben dem Schöpfer gehört. Und von dieser Ehrfurcht vor dem tierischen Leben spannt der Text ja den Bogen zur absoluten Heiligkeit des menschlichen Lebens.
Ganz genau.
Hier wird die Todesstrafe für Mord eingeführt mit der Begründung, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Robert Verneuil zieht da in der Vorlesung eine Linie bis ins Neue Testament zu Paulus in Römer 13.
Zum sogenannten Recht des Schwertes für Regierungen.
Ja, und als visuelles Siegel über diesen harten Gesetzen steht der Noahbund, das Versprechen, nie wieder alles durch eine Flut zu vernichten, der Regenbogen.
Ein sehr starkes Symbol.
Aber der Text formuliert das ja total anthropomorph. Da steht nicht, der Bogen ist für euch Menschen. Da steht, Gott setzt den Bogen in die Wolken, damit er selbst sich erinnert. Ist das nicht ein bisschen, kurios? Braucht Gott einen himmlischen Post-it-Zettel?
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang einordnen, müssen wir die Psychologie der Überlebenden sehen. Nach einem totalen Kollaps braucht eine Zivilisation Berechenbarkeit.
Okay, das leuchtet ein.
Wenn der Text sagt, Gott nutzt den Bogen für sich selbst, signalisiert das dem verängstigten Menschen, die höchste unberechenbare Instanz bindet sich an einen sichtbaren Vertrag. Das stellt das Vertrauen in die kosmische Stabilität wieder her.
Eine Grundvoraussetzung für Rechtsprechen. Gott etabliert also dieses perfekte Rechtssystem. Aber Gesetze sind halt nur so stark wie die Menschen, die sich daran halten.
Und wir wissen ja, wie lange das bei Noah gehalten hat.
Gefühlt keine 5 Minuten.
Direkt nach diesem Neustart wird Noah zum Bauern. Er pflanzt einen Weinberg, keltert Wein, betrinkt sich maßlos und liegt nackt in seinem Zelt.
Und dann betritt sein Sohn Ham das Zelt. Er sieht die Blöße, zeigt null Respekt und erzählt es seinen Brüdern Sem und Japhet brühwarm. Die decken den Vater dann ehrenhaft zu, indem sie rückwärts reingehen. Aber als Noah aufwacht, seine Reaktion ist echt ein Schock.
Er verflucht nämlich nicht Ham, den Täter.
Nein, er verflucht Hams 4. Sohn. Kanaan. Er ruft, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern.
Wieso trifft dieser gewaltige Fluch den Enkel?
Textlich eine enorme Herausforderung. Die theologische Einordnung unserer Quelle besagt, dass Noah hier als Prophet auftritt. Durch göttliche Eingebung sieht er, dass sich Hams respektlose, schamlose Tendenz in den zukünftigen Kanaanitern massiv verstärken wird.
Das wird ja später in Levitikus 18 mit den Verfehlungen der kananetischen Völker gestützt, richtig?
Korrekt. Der Fluch ist in dieser Lesart geografisch und kulturell extrem spezifisch für die Antike. Und genau da müssen wir zwingend stehen bleiben. Es ist doch erschreckend, was in den folgenden Jahrtausenden mit diesem Vers passiert ist.
Eine historische Katastrophe, ja.
Unser Quellenautor, der Anthropologe J.R. Buswell, analysiert ganz detailliert, wie dieser Fluch über Kanaan später in Amerika völlig aus der Luft gegriffen missbraucht wurde, um die Sklaverei und Segregation von schwarzen Menschen zu rechtfertigen.
Ein unfassbarer Missbrauch eines Textes.
Boswell dekonstruiert das gnadenlos. Die Befürworter behaupteten einfach, die indigenen Völker Afrikas seien Hams Nachkommen. Aber Boswell zeigt auf, Kanaan lag im Nahen Osten, nicht in Westafrika. Die Quelle stellt glasklar fest, es gibt absolut null biblische Basis für diesen Rassismus.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf, und zwar nach dem Unterschied zwischen Exegese und Eisegese.
Oh, die beiden Begriffe klingen ähnlich. Was ist der Unterschied?
Exegese ist das, was wir tun sollten. Es bedeutet auslegen, also die Bedeutung herauszulesen, den historischen Kontext und die Geografie zu berücksichtigen, wie Boswell es tat.
Und Eisegese?
Ist das gefährliche Gegenteil. Hineinlesen. Jemand hat eine politische Agenda oder ein wirtschaftliches Interesse, wie die Sklaverei, und sucht verzweifelt antike Texte, in die er das hineinpressen kann, um seinem Handeln eine pseudogöttliche Legitimation zu geben.
Sie rissen also einen antiken Mythos aus dem Kontext und klebten ihn gewaltsam auf eine unbeteiligte Menschengruppe. Das zeigt, wie gefährlich es ist, Texte isoliert zu lesen.
Wenn man aufhört, kritisch zu hinterfragen, werden Narrative sehr schnell zu Waffen.
Ein erschütterndes Lehrstück. Puh. Wir sind heute wirklich einen weiten Weg gegangen. Von den Diskrepanzen der mesopotamischen Megaschiffe und der Frage, ob der Rabe oder die Taube der bessere Pfadfinder ist.
Bis hin zum magischen Flug und antiken Networking.
Genau. Und wir haben gesehen, wie eine traumatisierte Welt mit neuen Gesetzen und einem Regenbogen das Fundament für Ordnung gießt, nur um am Ende zu erleben, wie brandgefährlich es wird, wenn Texte für dunkle Zwecke instrumentalisiert werden.
Und genau daraus möchte ich einen Gedanken destillieren, den wir alle mitnehmen sollten. Wenn wir heute beobachten, wie sich moderne Mythen, politische Halbwahrheiten oder Vorurteile durch soziale Medien verbreiten, fast identisch zur Diffusion der Fluterzählungen, dann müssen wir uns fragen, welche unserer heutigen unumstößlichen Wahrheiten sind vielleicht auch nur narrative Konstrukte? Konstrukte, die den nächsten großen zivilisatorischen Reboot vielleicht gar nicht überstehen würden?
Wow, das ist ein Gedanke, der definitiv nachhallt. Beim nächsten Mal, wenn dein System abstürzt und du auf Werkseinstellungen drückst, erinnerst du dich vielleicht daran, dass ein echter Neustart nie fehlerfrei abläuft. Bleib neugierig, hinterfrage Narrative und vor allem prüfe deine Quellen. Danke, dass du heute mit uns diese Erkundung gemacht hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.